Hallo, in der heutigen Late-Night-Show geht es um Dungeons and Dragons Krimskrams und sie ist ein bisschen anders, weil wir sie als Teil eines Livestreams ursprünglich aufgenommen haben. Und die Dungeons and Dragons Sachen, über die wir reden werden, sind einmal zum Beispiel Dicelings, das sind kleine Monster, die zu würfeln werden, oder andersherum, und ein Escape-Room-Spiel namens Tumult in Neverwinter. Viel Spaß damit! Meine Hobbys sind Zeitung und Sie und Teuer. Meine Hobbys sind Zeitung und Sie und Teuer. Meine Hobbys sind Zeitung und Sie und Teuer. Ich bin ja selber schuld.
Dann reden wir jetzt über was, was wir uns gekauft haben. Das ist also Hashtag selber gekauft, ja. Und zwar ist das das Rätselspiel, ein Krimi- und Rätselspiel nennt es sich, zu Dungeons and Dragons, ist ganz frisch erschienen, Tumult in Neverwinter.
Ja.
Es verspricht drei Akte, ungefähr 90 Minuten für 2 bis 6 Spielende ab 12 Jahren. Ist das korrekt? Habe ich das richtig vorgelesen? Genau. Ich muss direkt sagen, wir haben keine 90 Minuten an so einem Akt gespielt, aber wir sind ja auch ein bisschen älter als 12. Das Niveau, wenn man es vergleicht mit diesen Exit Games, ist schon
einsteigerfreundlich.
Also hier steht 4 von 5 Schwierigkeitsgrad. Ich hätte höchstens gesagt, höchstens 3 von 5.
Ja.
Höchstens. Also, wir hatten Probleme mit den Rätseln, wenn wir selber zu kompliziert gedacht haben. Insgesamt soll man da 270 Minuten dran spielen. Wir haben weniger gebraucht, aber wir sind ja auch, wie gesagt, nicht die Zielgruppe, sind nämlich ab 12, also auch für Kinder. Wir haben sehr viele von diesen Exit-Spielen schon ausprobiert in den letzten Jahren, die man ja kaputt machen muss. Das hier bleibt erhalten. Im Chat wurde schon gesagt, es gibt auch welche, die man nicht kaputt machen muss. Ich bin immer sehr glücklich, wenn man das dann nicht wegschmeißen muss, wobei es auch ein bisschen befreiend ist, wenn man das Zeug dann nicht mehr bei sich rumliegen hat, wenn man es ja eh nie wieder spielen wird. Auch das hier werden wir wahrscheinlich nie wieder spielen, weil wenn man es einmal tatsächlich die Story durchgespielt hat, dann kennt man ja alle Rätsel und dann ist wenig übrig, was man noch genießen kann im zweiten Durchgang, aber mehr als bei einem normalen Rätselspiel, denn das hat ja auch Kämpfe.
Ja.
Wir spoilern jetzt nicht die Rätsel, aber wir machen mal die Kiste auf und zeigen, was anders ist als bei normalen, in Anführungszeichen, Exit-Spielen. Zum einen haben wir mal diese schöne Tasche für Hafner, die absolut gar keine Funktion hat. Das ist einfach nur ein Polster, oder?
Da kann man, wenn man zwischendurch sozusagen das Spiel abbrechen will, steckt man da die Karten rein, glaube ich, ist die Idee. Aber es sieht nicht sehr effektiv dafür aus. Ne?
Also ich würde sagen, das hat keinen großen Nutzen. So, und dann haben wir hier eine Anleitung, wie man die ersten Schritte durchziehen muss, damit man nicht aus Versehen die falschen Sachen liest. Wir haben es ja schon mal gespielt, deswegen ist das hier nicht mehr ganz so sortiert, wie es ursprünglich war. Und dann sieht man schon, hier sind, also Mini-Spoiler, ja, für die Karten, die man hier bekommt, hier sind Bodenpläne. Tatsächlich Dungeonpläne oder Stadtkarten oder einfach Landschaft, Räume mit verschiedenen Zahlen.
Mit Hotspots.
Und es ist
quasi
tatsächlich mit Hotspots, genau. Es ist dann tatsächlich so gedacht, dass man auf diese Bodenpläne Miniaturen draufstellt. Denn jedem Spielenden wird ein Charakter zugeordnet, der mit einer Miniatur kommt. Und es gibt auch einen W20 und einen W6, um so die Grundmechanismen von D&D ganz grob zu simulieren. Und ich finde, das hat super geklappt.
Mhm.
Es gibt auch eine Charaktergenerierung. Die zeigen wir mal, das ist kein Spoiler. Man bekommt eine Volkskarte. Ja, man sucht sie sich frei raus. Das hier ist zum Beispiel der Elf. Und man bekommt eine Klassenkarte. Hier habe ich zum Beispiel Hexenmeister. Ja, und dann kombiniert man die. Ich wäre jetzt ein elfischer Hexenmeister. Die Lebenspunkte bei den Spezies sind alle gleich. Es sind immer 5. Und durch den Hexenmeister bekomme ich dann nochmal 3 Lebenspunkte dazu. Wenn ich sage, der Elf soll jetzt aber lieber ein Druide sein, dann bekommt er sogar noch einen Lebenspunkt mehr. Und dann sind auch an diese Karten Attribute gekoppelt. Also der Elf ist gut in Geschicklichkeit und der Druid ist gut in Weisheit. Das heißt, ich hätte mir jetzt als Elfendruiden einen Charakter gebaut, der gut in Geschicklichkeit und Weisheit ist und 9 Lebenspunkte hat. Und dafür, dass das hier eigentlich ein simples Brettspiel ist, finde ich das schon relativ deep, ne, als Charaktererschaffung. Oder?
Ja.
Also damit kann man also die Charaktere schon gut auseinanderhalten.
Ich fand es vor allen Dingen durchdacht. Du suchst dir zwei Sachen raus und damit ist schon ganz, ganz viel irgendwie entschieden, das dann auch relevant wird, ohne dass es irgendwie kompliziert ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Tatsächlich. Und dass das alles so schön direkt ersichtlich ist und auch noch schöne haptische Komponente hat mit den Karten. Also es ist generell tatsächlich ein ziemlich durchdachtes Spiel. Auch die Regeln, also es werden regelmäßig Proben dann verlangt, Einzelproben oder Gruppenproben. Und dann darf man einfach, wenn man auf ein Attribut würfeln soll, das man auf seinen Karten stehen hat, darf man noch ein W6 dazu würfeln. Und wenn man beide Attribute draufstehen hat, meistens ist es gibt nämlich viele Gegner oder Proben, die zwei Attribute drauf haben, dann darf man sogar zwei W6 dazu würfeln. Und so gibt es wirklich dann Leute, die auf Dinge spezialisiert sind.
Allerdings nur ein W6 dabei. Können. Es wäre noch schöner, wenn zwei W6 dabei wären. Aber ja, so kann man das schön abbilden. Und hat die Kernmechanismen von D&D irgendwie drin. Also bei den Gegnern stehen halt dabei, was sie anfällig sind sozusagen. Mhm. Also manche Gegner kann man mit Geschicklichkeit bekämpfen, andere mit Stärke oder Charisma. Und dann muss man sich halt im Kampf tatsächlich überlegen, wer greift jetzt welchen Gegner an, wo hat man die besseren Chancen. Das bringt ein taktisches Element da rein. Mhm. Also tatsächlich läuft das halt so, man zieht wie bei anderen solchen Spielen Karten. Also zum Beispiel hätte man jetzt eben diesen Dungeon-Plan. Und dann sagt halt der Tiefling, ich möchte mir angucken, was das hier ist. Da steht 150 drauf, ich ziehe die Karte 150 und dann kann da ein Rätsel drunter liegen oder einfach ein Gegenstand oder es ist eine Kampfbegegnung und dann steht auf der Karte halt, was das für ein Gegner ist, wie viele Lebenspunkte der hat, abhängig davon, wie groß die Gruppe ist meistens, ob der noch Begleiter dabei hat und was passiert, wenn man ihn weggebrezelt hat. Dann darf man halt eine neue Karte ziehen.
Oder einen Gegenstand.
Oder einen Gegenstand bekommen. Und dann geht die Geschichte weiter. Und so erzählt einem dieses Spiel eine Geschichte, ohne dass man auch nur eine Sekunde Vorbereitungszeit braucht. Und auch wenn das eine sehr stumpfe Geschichte war, die hatte ein paar Twists und ein paar spannende Mechanismen. Wir hatten auch einen ziemlich epischen Endkampf, das kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Mhm. Und es hat sehr viele D&D-Tropes enthalten. Ein paar davon waren mir ein bisschen zu weit weg von dem, wie sie in der Vorlage sind. Aber trotzdem, es hat das Feeling rübergebracht. Man ist an bekannten Locations, man trifft bekannte Viecher und bringt sie um. Und es fängt in der Taverne an und geht dann in den Dungeon, ins Unterreich, in den Magierturm. Am Ende geht es darum, Niewinter zu retten. Und man sammelt verschiedene Waffen, wird besser. Also man hat zum Beispiel Startwaffen. Zum Beispiel könnte das hier dieses Schwert der Schärfe sein. Ja, das hat dann einen Effekt, dass man bei einer 17 oder mehr noch irgendwie einen Schadenspunkt mehr macht oder sowas. Bei einem Angriffswurf von 17 plus fügst du einen weiteren Schaden zu, ja. Und man bekommt dann bessere Waffen, die diesen Effekt halt dann schon bei einem niedrigeren Wurf haben. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg in das Rollenspiel D&D. Vor allem eben, weil es alles simuliert, was das Rollenspiel macht, ohne dass du dich wirklich einarbeiten musst.
Ja.
Was mein einziger Kritikpunkt ist, ist die Übersetzung.
Ja, die ist nämlich offensichtlich angefertigt worden ohne Kenntnis von D&D oder zumindest von den üblichen Übersetzungen, die es bisher gibt. Also wir hatten das neulich ja schon bei dem Yawning Portal Spiel, dass dann auf einmal drachenblütige Drakoniden heißen.
Ja, das so heißen sie hier auch. Oder Gith heißen Giss.
Giss, ja.
Und hier wird es halt noch schlimmer. Da heißt ein... Na, wir spoilern. Wenn wir jetzt sagen, was wie die Monster übersetzt sind, spoilern wir, was für Monster erscheinen.
Wir können schon über die Klassen reden, weil die Klassen haben dann auch noch Fähigkeiten und dadurch kann man zuordnen, welche Übersetzung was sein soll. Aber der Hexenmeister ist der Sorcerer und der Warlock ist was anderes.
Ja, ich habe einen Hexer hier, einen Magier, klar, einen Mönch, einen Hexenmeister.
Ja.
Und wenn ich mir angucke, was der Hexenmeister und der Hexer können, ja, also ich habe Magier, Hexer und Hexenmeister und das entspricht einfach nicht dem Rollenspiel, ja, wo ich den Magier, den Zauberer und den Hexenmeister habe, ne, in der deutschen Version.
Also und der Hexenmeister den Wizards, hier ist
den,
aber
den Sorcerer und den Warlock.
Genau. Ja. Hier heißt jetzt aber der Zauberer Hexenmeister. Der Hexenmeister heißt Hexer und der Magier heißt Magier.
Ja, also das ist schon ein bisschen verwirrend, wenn man das Rollenspiel nicht kennt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht schlimm. Aber so zieht sich das halt durch das ganze Spiel. Ne? Also ich glaube, wir haben auch Displacer Beast, kann man spoilern, glaube ich, kommt vor. Ne? Und das heißt auch anders, als es in der deutschen Übersetzung des Rollenspiels heißt.
Ich weiß nicht mehr, wie es hier hieß jetzt.
Teilweise habe ich das Gefühl, es könnte daran liegen, dass der Platz auf den Karten begrenzt war. Aber ja, das ist jetzt, das ist ja nicht schlimm. Ja, das macht ja das Spiel nicht kaputt. Es ist nur schade, dass man halt erstmal als Kenner des Rollenspiels ein bisschen verwirrt ist und sich fragt, warum wurde das jetzt bitte nicht einfach mal mit einem Glossar abgeglichen? War es das den Leuten nicht wert oder sollte das so sein? Aber das ist eine Frage, die sich durch die deutsche Version von allen D&D-Projekten und Produkten zieht, ne, die wir bis an den Fingern hatten, wo man sich fragt, warum? Jetzt, ich hatte neulich nochmal das Abenteuerhandbuch für die Schwertküste in der Hand und da ist innerhalb des gleichen Absatzes sind verschiedene Ortsnamen anders übersetzt. Auf der gleichen Seite habe ich einmal Schloss Nie und dann ein paar Sätze weiter ist es Nimmerburg oder sowas und dann Halle der Gerechtigkeit und Halle der Justiz.
Okay.
Das muss echt nicht sein. Also auf der Karte so und mit Fließtext daneben anders. Und dann hat man hier, wie gesagt, sehr schöne Dungeon-Pläne, durch die man sich hier durchbewegen kann in drei Akten. Am Ende darf man dann immer oder an bestimmten Plotpunkten in diesen Umschlägen gucken, was jetzt die Lösung ist, beziehungsweise ob man es richtig hat. Es gibt auch die Möglichkeit zu sterben. Ja, dann soll man im Todesfall das hier öffnen. Ich muss allerdings gleich schon mal sagen, dass das nicht so schlimm ist, in dem Spiel zu sterben. Es ist sehr, sehr vergebend. Das Spielmaterial fühlt sich wertig an, finde ich. Also jetzt nicht unglaublich. Ja, es ist weich und flimsy, aber es ist schön gedruckt, sieht gut aus. Und ich habe den Kauf nicht bereut. Ich glaube, wir haben 45 Euro ausgegeben oder 50 Euro. Haben mit insgesamt 4 Leuten da dran, ja, so 3-4 Stunden maximal gespielt.
Aber wir hatten Spaß.
Und das habe ich wirklich genossen. Also das ist einfach mal toll, dieses Pen-and-Paper-Feeling zu haben, ohne dass
irgendjemand arbeiten muss.
Ohne dass jemand dafür arbeiten muss. Es regt auch zum Rollenspielen an zwischendurch. Wenn da steht, beschreibt jetzt, wie eure Charaktere sich fühlen, während sie auf den Kampf vorbereiten. In dem Modus war ich irgendwie nicht so richtig drin, als wir das gespielt haben.
Aber sie haben ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja.
Aber
beschreibe, was du in dem Moment denkst. Nix. Vielen Dank.
Wie gesagt, hier sind auch Schatzkarten. Dann kann man zwischendurch halt gucken, was für Beute man findet. Hier zum Beispiel eine Schriftrolle des Lebenstransfers. Du verlierst einen Trefferpunkt und heilst 2 eines anderen Spielers. Nach Verwendung ablegen. Ja, also das bringt dann vielleicht noch so ein bisschen wieder Spielwert rein. Glücksstein. Hebe einen erfolgreichen Angriff gegen dich oder einen Verbündeten auf. Vielleicht kann ich noch kurz zeigen, wie so eine Kampfkarte aussieht. Und viele von den Rätseln sind halt auch eher so Story-Rätsel. Ne? Also man bekommt Schriftrollen und muss aus denen tatsächlich Informationen ableiten und so abgleichen, was ist jetzt, was sagt die eine Info, was sagt die andere. Und dann musst du es am Ende mit dem Umschlag vergleichen, ob du recht hattest. Wenn du nicht recht hattest, ist es aber dann irgendwie auch egal. Ne? Oder man findet halt verschiedene Zahnräder, die man irgendwie miteinander kombinieren muss, um dann eine Zahl rauszukriegen. Es geht immer darum, eine dreistellige Nummer rauszufinden, was die Sache natürlich auch noch ein bisschen einfacher macht. Und wo habe ich jetzt hier einen Gegner? Und manchmal kann es auch sein, dass man auf so einer Karte einen neuen Dungeon-Plan-Element findet und das dann halt auf den Dungeon-Plan legt. Was ich auch ein schönes Element finde. Hat dir auch gefallen, oder?
Mhm.
Hier ist zum Beispiel eine Gegnerkarte ausgewachsener Mykonide, ja? Trifft man mit einer 10 oder mehr, wenn man Weisheit oder Intelligenz benutzt, hat man einen Vorteil. Und hier steht, was er bei einem Wurf auf einen W20 macht. Bei einer 8 bis 15 macht er einen Hiebangriff, bei einer 16 plus macht er eine Sporenwolke. Das hat dann verschiedene Auswirkungen auf die Leute, die mitspielen. 16 plus, Sporenwolke, alle Spieler werfen abwechselnd werfen den D20, steht hier. D ist klein geschrieben. Da hat auch nicht jemand drüber nachgedacht, dass es vielleicht W20 heißen sollte auf Deutsch. Jeder Spieler, der eine 11 oder niedriger Würfel verliert, einen Trefferpunkt. Bei einem Sieg ziehe eine Karte vom Beutestapel. Das ist also keine relevante Begegnung für die Story. Wahrscheinlich ist es nur ein Add, ne, zu einem größeren Gegner. Nämlich den Mykoniden Souverän hier, den man nur mit einer 11 oder mehr trifft. Und da steht dann drunter, bei einem Sieg ziehe die Karte Nummer vom Stapel und dann geht die Story weiter.
Ja.
Also ich war damit sehr zufrieden, wie gesagt. Und ich hoffe, dass es davon mehr gibt. Wirklich. Also hervorragender Zeitvertreib für einen vielleicht ins Wasser gefallenen Ersatz für einen ins Wasser gefallenen Rollenspielabend.
Ja, guter Lückenfüller vor allem.
Absolut. Ja.
Und also ich meine, die Rätsel waren nicht schwer, aber es ist auch nicht so, dass wir mit den Augen gerollt haben, weil wir uns unter Vorder gefühlt haben.
Die Texte
haben
sich waren alle auch
gut,
ganz okay.
Gut lösen lassen.
Was würdest du dem Ding für eine Note geben?
Eine 7,5 bis 8. Eine 8.
Echt? So wenig? Ich hätte ihm
mehr gegeben.
Ich hätte ihm 8,5 gegeben, ja.
Ja, doch, du hast recht. Es ist halt ein bisschen teuer für den geringen Wiederspielwert.
Findest du? Also wie gesagt, es kostet so viel wie 3 von den Exit-Spielen, aber man ist ja auch
Dreimal so lange beschäftigt?
Ist nicht so lange beschäftigt mit dem einzelnen Akt wie mit einem Exit-Spiel. Aber es ist danach nicht kaputt. Also, ich bleibe bei der 8,5.
Gut.
So, dann bleiben wir bei D&D. Wir haben von Hasbro diese vier Würfel zugeschickt bekommen. Die Dicelings. Die Dicelings klingt auch wie der 300. YouTube-Kanal zum Thema Pen Paper Display, oder?
ja. Entschuldigung. Es ist inzwischen chronisch schwierig, einen neuen Namen zu finden für irgendwas mit Pen and Paper, der nicht schon vergeben ist. Deswegen ist es manchmal unterhaltsam zu sehen.
Falls ihr das nicht kennt, ja, das sind, Hasbro hat ja auch die Transformers, das hier sind Transformers. Aus diesen Würfeln, die man auch wirklich werfen kann und dann kommen, naja, ich glaube, die sind nicht so ganz austariert. Also, ich würde sie im Spiel wahrscheinlich nicht zulassen, aber theoretisch kann man sie benutzen. Man kann auch tatsächlich lesen, was hier für, ihr vielleicht jetzt nicht, aber ich kann es lesen, was hier für Zahlen draufstehen. Ich habe eine 20 gewürfelt. Wenn man die jetzt hernimmt und auseinanderfaltet, dann bekommt man in diesem Fall, wenn ich das hinkriege, das ist jetzt der einfachste, bekommt man ein D&D-Monster. Ich glaube, man kann das schon erkennen. Ein Beholder.
Man braucht ein bisschen Fingernagel dafür. Das hatten wir aber eben schon.
Der tatsächlich die richtige Menge an Augenstielen hat. Das kann man hier noch ein bisschen drehen. Ist das so richtig, Maggie, oder habe ich hier noch was vergessen bei dem?
Nee, das sieht richtig aus, ja.
Und der kann sogar sein kleines Mäulchen aufmachen. Hat hier sehr weiche Gummizähnchen. Ja, das ist sehr angenehm.
Dass sich ja keiner mit dem Beholder wehtut.
Die hier zeigen nach hinten.
Also es gibt auch Anleitungen dazu.
Ja, natürlich. Nur, es gibt Anleitungen, die sind beim Beholder jetzt am wenigsten nötig. Bei den anderen schon eher. So, aber natürlich ist ein Beholder naheliegend, ja, weil er im Grunde Würfelform hat.
Ja. Also, da ist nicht so viel zu machen. Dann die zweitschwierigste Sache ist das Graue hier. Da befindet sich ein Eulenbär drin. Und dann haben wir zwei Drachen. Und die Drachen, die sind echt nicht einfach.
Möchtest du uns den Eulenbär vorführen?
Okay, ich versuch's mal. Man kann das hier aufmachen, dann sieht man hier schön seine Füßchen. Eulenbärfüßchen. Meine Arme sind zu kurz.
Okay. Die Arme sind die Herausforderung im doppelten Sinne.
Ja.
Man muss dazu allerdings auch sagen, die kosten, glaube ich, 15 Euro pro Stück. Das ist also jetzt kein unglaublich teures Sammlerstück, das ist ein Gag. Also 15 Euro ist für Actionfigurenverhältnisse ja eigentlich fast kein Geld mehr heutzutage. Die Actionfiguren zu dem D&D-Kinofilm kosten, glaube ich, 30 Euro pro Stück.
Wow.
Das ist schon heftig.
Ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist.
Soll ich dir die Anleitung für den Eulenbär noch mal geben, bevor du dich hier...
Ja. Aber
so, das ist die Anleitung, ja. Wir hatten gestern Gäste da, die auch da ein bisschen dran verzweifelt sind, an den Beinen vor allem.
Einmal, genau.
Man sieht halt immer noch,
dass sie aus
Dreiecken besteht, ja. Aber immerhin kann man den relativ gut verwandeln. Das Problem sind eher die beiden Drachen. Also die beiden Drachen sind sehr ähnlich.
Wollen wir versuchen, die Drachen zu machen?
Ja. Also der Punkt ist, dieser rote Drache, es soll Thambershort sein.
Und er ist nicht dick genug.
Und auf der Packung ist er auch als mobbliger Drache abgebildet, aber es ist ein ganz... Machst du den schwarzen, ich mach den roten? Okay. Aber es ist halt ein ganz normaler Drache. So, also ich versuche das mal hier im Bild zu machen. Erstmal klappen wir...
Das Schwänzchen aus.
Erstmal klappen wir das Schwänzchen aus. Erstmal brechen wir was ab.
Das ist ja nur ein
Gelenk. Erstmal klappen wir die Flügel aus. So, die sind ja auch eingerastet. So. Und dann können wir die gleich ganz ausklappen. Das war noch einfach. Und dann hat er hier den Schwanz um seinen Körper geschlungen und einmal angewinkelt. Beinchen hier und dann kann er den Kopf ausfalten und Vorderläufchen. Jetzt müssen wir noch einmal seine Hüfte um 180 Grad drehen. Das ist schmerzhaft für ihn, aber er hält das aus.
Stimmt.
So, und dann müssen wir die Beine auch nochmal nach unten klappen. Hätte das andersrum machen sollen, glaube ich. Ja. Mit Gewalt geht's auch so.
Ja. So. Schwarzer Drache ist fertig. Jetzt haben wir sie aufgefaltet. Aber die Herausforderung ist zugegebenermaßen, sie dann jetzt wieder einzufalten.
Genau,
da haben wir echt lange rumgetüdelt.
Das war nicht einfach.
Ja.
So. Das soll also ein Thamber Short sein, aber es ist ein generischer roter Drache, würde ich sagen. Mhm. Ja, ich finde, aber als Modell funktionieren die Drachen ein bisschen besser als der Eulenbär. Ne? Also die Flügel in diese Würfelform zu verstecken, finde ich okay. Und sie sind halt auch, das muss man sagen, haben echt eine Menge Artikulationspunkte. Also man könnte eigentlich schon ganz gut damit spielen, wenn man jetzt ein kleines Kind wäre, das mit so einem kleinen Drachen, die beiden Drachen hier gegeneinander kämpfen lassen möchte. Das Design passt auch, ja, schwarzer Drache, roter Drache. Natürlich ist der rote zu klein oder der schwarze zu groß, nachdem. Aber die Rückverwandlung ist sehr hakelig.
Ich versuch's mal.
Also, du versuchst es mal.
Wir müssen seinen Hinterleib wieder...
Kannst du es vor der Kamera versuchen? Nee, ne? Kannst du nicht.
Okay, also wir müssen seinen Po erstmal um 180 Grad drehen. Und dann die Füße auch. Die Füße hier zusammendrücken.
Kalian schreibt, die erinnern mich an die McDonald's Transformers, die es in den 90ern mal gab. Ja! Ich erinnere mich auch ganz vage.
Ich durfte nicht zu McDonald's.
Die hatten aber, die waren aber schon ein bisschen weniger komplex als das hier, oder? Da war kein Platz mehr für eine Plauze, schreibt Allegion. Ja, das kann natürlich auch sein. Also die Beine da am Ende reinzuquetschen.
Das ist die.
Nee, das ist falsch, Mike. Die Beine müssen ineinander rein verschlungen sein, sonst hast du nicht genug Platz, um die. Mhm. Das Problem ist, dass man nicht auf der Anleitung nicht sieht. Also die Anleitung sagt einem, wie man es vom Würfel in den Drachen verwandelt, ja. Aber nicht andersrum. Und da ist schwer zu erkennen, wie die Beine angeordnet sein müssen, damit es wieder zugeht. Siehst du das hier? Nicht wirklich, ne?
Ja, warte. Damit war es das wieder mit vor der Kamera.
Ich probiere es auch nochmal. Erst den Po zurückdrehen, dann die Beine hier runter.
Ja. Wir müssen eben die Vorderbeine verrenken. Aber übelst.
Ja. Und dann irgendwie ganz grob so. Ja, ich werde das jetzt auch nicht gut hinkriegen. Es gibt bestimmt Leute, YouTuber und Twitcher, die sich nur darauf konzentriert haben, Transformer-Verwandlungen darzustellen. Dazu gehören wir nicht.
Früher, ne? Rule 34, kennen wir ja alle. Ne? Aber gibt es auch eine Regel dazu, egal wie seltsam dir das Thema erscheint, es gibt dazu einen YouTube-Kanal?
Diese Regel sollte es geben. So, könnte das klappen? Was meinst du?
Ja, immer, also ich habe die Angst, Beine, glaube ich, jetzt richtig.
Ja.
Aber ich muss den Kopf hier noch mehr reindrücken. So. Jetzt geht es, glaube ich, dann weit genug zu. Dann wickeln wir den Schweif hier drum. Und ja, ich glaube, so passt es. Ich habe meine wieder zugekriegt.
Mensch schreibt, genauso eine Anleitung hatte der eben erwähnte Transformer, der Dame mit Enkel, waren mindestens 8, wenn nicht gar 12 Schritte. Hallo Scarabeus. Ja, also das ist schon richtig. Ich habe als Kind hatte ich Transformer, die hatten so 5 Schritte und es war auch eindeutig, was sie sind, weil, wenn wir ehrlich waren, die konnten als Auto zwar rollen, aber die Roboterform war fast nicht beweglich. Ich habe hier noch einen Optimus Prime aus den frühen 90ern stehen, der kann seine Unterärmchen so ein bisschen hochklappen, weil alle Gelenke nur für die Transformierung dienen. Aber jetzt bei der neuen Generation ist ja der Anspruch, dass die auch komplett beweglich sind. Und dadurch haben die halt dutzende Gelenke. Und jetzt ist mir der Flügel abgefallen.
Und ja.
Okay, du hast auf jeden Fall gewonnen bei der Drachenrückverwandlungs-Challenge. Soll ich Thunder Short
verwandeln?
So aus.
Oh nein, Thunder Short! Ich erbarme mich seiner und versuche es auch bei ihm nochmal.
Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, was ich von denen halten soll. Wie er schon sagt, ich glaube, der Gag ist, man hat seine Rollenspielrunde da und wenn man darauf wartet, dass es losgeht oder während gerade Essenspause ist, kann man die Leuten in die Hand drücken und sagen, hier, verwandel das doch mal. Und dann ist jemand 10 Minuten beschäftigt. Oder? Mhm. Das ist so der Nutzen, den das Ding hier für Pen-Paper-Spieler, die Dinger für Pen-Paper-Spieler haben. Als Monster finde ich sie nicht hübsch genug und als Würfel sind sie natürlich sowieso nicht sinnvoll einsetzbar. aber als Gag. Als Gag funktionieren sie.
Ja, müssen wir wissen, ob das einem der Gag wert ist.
Es gibt noch ein Displacer-Beast, soweit ich weiß, und ein Mimic. Ich glaube, mit einem Mimic funktioniert es noch ganz gut. Also ich kann dem keine Wertung geben. Es ist... Also ich wüsste nicht, in welchen Kriterien. Ich finde es eh immer schwer, so Spielsachen eine Wertung zu verpassen. Ich bin nicht völlig überzeugt. Als Gag ist es okay.